Die Tage der Einsamkeit kommen zu einem Ende. Es sind einige hier. Die haben ganz große Nöte mit sich selbst, gesundheitlich, mit ihren Ehepartnern, mit den Kindern. Und der Herr sagt, ich liebe dich, ich bin bei dir. Ich bin bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ich bin bei denen, die mich brauchen. Amen. Vater, ich danke dir jetzt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns durch und durch kennt und durch liebt. Ich danke dir auch, Herr, dass du da bist, wenn wir traurig sind, wenn wir zerbrochen sind, wenn wir entmutigt sind, wenn wir hoffnungslos sind, wenn wir resignieren. Wir können nie weiter fallen als in deine Hände. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der um alles weiß und der immer größer ist als unser Problem. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jetzt meinen Mund füllst mit Worten des Lebens. Mit Worten, die wirklich Geist und Seele scheiden. Mit Worten, wo wir spüren, das ist Wahrheit. Sie ist zwar nicht angenehm, aber sie macht mich frei. Das ist Wahrheit, die mich ins Leben führt. Amen. Wisst ihr, in der Freude des Herrn leben heißt nicht immer nur schmunzeln und lachen. Es heißt, sich zu entscheiden, Gott zu vertrauen, auch wenn es schlecht geht. Amen. Gott zu vertrauen, dass er größer ist als alle unsere Not. Auch wenn wir am Ende sind, wenn wir keinen Ausweg mehr wissen. Und da fängt Gott dann an, wirklich Wunder zu wirken. Ich glaube, heute das Thema heißt, komm in deine Bestimmung. Amen. Wer spürt hier, ich bin schon in meiner Bestimmung? Halleluja, das ist wunderbar. Wunderbar. Wer hat schon Prophetie bekommen über seine Bestimmung? Gut. Wer sucht noch seine Bestimmung? Halleluja. Wisst ihr, der Herr hat uns auf diese Welt gestellt, um hier einen Platz auszufüllen, den sonst niemand ausfüllen kann. Amen. Er hat für dich etwas, was genau auf dich zugeschneidert ist. Und es ist gut. Und es braucht natürlich immer ein bisschen Zeit, dass man diesen Platz findet. Aber der Platz ist es wert zu suchen. Ich habe jahrzehntelang nicht gewusst, warum ich auf dieser Welt bin. Manchmal habe ich gedacht, ich bin von einem anderen Planeten daher geflogen. Und wusste eigentlich nicht, was Gott mit mir vorhat. Und es ist erst in den letzten Jahren, dass ich so spüre, ich bin jetzt dort, wo Gott mich haben will. Ich weiß, jetzt bin ich an dem Ort, wo ich niemandem einen Platz wegnehme. Ich bin jetzt dort, wo kein anderer den so ausfüllen könnte wie ich. Und ich rate euch, bleibt dran. Bleibt dran. Schaut nicht auf die Hindernisse. Erinnert nicht Gott immer wieder an die Unmöglichkeiten. Wisst ihr, wir erinnern Gott immer wieder, warum es nicht funktionieren kann. Und er sagt, ich versuche so stark, das Ganze zu übersehen. Erinnere mich nicht immer dran. Amen. Und Gott arbeitet in den Schwachen. Er arbeitet in denen, die eigentlich sich nichts zumuten. Außer Gott tut es. Amen. Wisst ihr, im Johannesevangelium 15 heißt es, dass wir nichts tun können ohne ihn. Nichts. Und diese Botschaft ist sehr schwer in unser Herz zu schreiben. Diese Botschaft braucht sehr viel Demut, denn wir alle bilden uns doch noch ein, wir sind jemand. Und ich glaube, auch ein Petrus war ganz schön stolz, was der Herr Jesus für einen Fang gemacht hat, wie er ihn erwischt hat. Bis der Herr Jesus Situationen zuließ, um ihm sein Herz zu offenbaren. Und wenn wir unser Herz erkennen, ihr Lieben, habe ich noch keinen getroffen, der glücklich war, was er da gefunden hat. Sondern jeder, der sein Herz kennenlernt, im Lichte Gottes, wird zugeben müssen, es wohnt in mir nichts Gutes, außer Gott tut es. Amen. Und das ist der Punkt, an den jeder kommen muss, bevor er in seine Bestimmung durchbrechen wird. Denn Gott möchte nicht, dass du einen Weg gehst, der dann letztendlich dir zum Verhängnis wird. Wenn du nicht Gott an erster Stelle hast in deinem Leben und wirklich Jesus alles für dich ist, auch dein Sinn, auch deine erste Liebe, auch dein ganzer Wert in deinem Leben, dann wirst du nicht durchbrechen in deine Berufung, denn sonst wirst du immer noch durch das, was du tust, eine Bestätigung suchen für dich selbst. Denn in unserer westlichen Kultur sind wir ganz stark geprägt. Ich bin, was ich tue. Und der Herr möchte, dass wir erkennen, wer wir sind in ihm. Amen. Nicht in dem, was ich tue. Denn wenn ich in dem, was ich tue, meine Anerkennung finde, dann glaube ich, wenn ich gut tue, dann bin ich jemand. Wenn ich nicht alles tue, was alle wollen, dann bin ich niemand. Bin ich jung und kräftig und energiegeladen, dann bin ich noch jemand. Werde ich schwächer, bin ich niemand mehr. Ihr Lieben, das ist die falsche Identität. Die ist auf Sand gebaut. Genauso haben wir eine falsche Identität, wenn wir auf das bauen, was wir besitzen. Entweder die gute Erziehung, die schlechte Erziehung, die gute Familie, die weniger gute Familie. Oder ein Haus oder kein Haus, ein Auto, kein Auto, ein Ehemann, keinen Ehemann, Kinder, keine Kinder, brave Kinder, schlimme Kinder. All das versucht uns eine Identität zu geben, die nicht die richtige ist. Deine Identität ist in Jesus Christus. Amen. Und nur in ihm. Und wenn du dir mal gefunden hast, wenn du da mal durchgebrochen bist, dass Jesus dir das Allerwichtigste ist, dann wirst du sehen, wie Gott dir seine guten Pläne offenbart. Es heißt in der Heiligen Schrift, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Amen. Ich habe erst alle Dinge in meinem Leben bekommen, wie ich aufgehört habe, ihnen nachzulaufen. Dann haben sie angefangen, mir nachzulaufen. Und das ist ganz ein großes Geheimnis, ihr Lieben. In deine Berufung kommst du nicht, weil du ihr nachläufst, sondern weil du damit zufrieden bist, mit Gott in Liebe und Harmonie und Einheit zu leben. Und dann kommt alles andere dazu. Amen. Schaut euch einmal an, wie ist denn eine gute Ehe? Eine gute Ehe besteht auch nicht darin, dass die Frau immer nur die besten Essen kocht und das sauberste Haus hat und die sterilste Wohnung und dass die Hemden alle gebügelt sind, die Hosen alle gebügelt sind, dass der Mann viel Geld nach Hause bringt. Ihr Lieben, solche Ehen haben wir viele, aber sie funktionieren nicht. Sie sind tot. Amen. Denn Gott hat uns geschaffen für Beziehung. Für Beziehung. Und wenn in einer Ehe die Beziehung stimmt, dann kann am Äußeren herum vieles fehlen, aber es ist eine gute Ehe. Amen. Weil die Beziehung stimmt, weil sie miteinander fließen. Wenn das miteinander nicht mehr ist, dann ist alles andere eigentlich sehr wenig wert. Und genauso ist es in unserer Berufung. Wenn wir der Berufung nachlaufen und Jesus dabei vermissen, dann haben wir alles versäumt. Aber wenn wir Jesus suchen, zuerst ihn und die Beziehung mit ihm, dann ist alles andere ein Geschenk. Amen. Und dann möchte ich euch gleich auf die richtige Spur setzen. Ihr seid nämlich alle, da bin ich überzeugt, und ich einschließlich auch, wir sind noch in der Vorbereitung zu unserer Berufung. Amen. Die letzte Berufung wird sein, dass wir ihn anbeten, von ganzem Herzen. Ihn schauen und ihn erkennen in der Ewigkeit. Und hier diese guten Werke tun, die er vorbereitet hat. Und jetzt sage ich, wie man am schnellsten in seine Berufung kommt. Und wer es dann schon kapiert hat, kann ohne weiteres gehen. Ich bin nicht beleidigt. Im Epheserbrief 2,10 heißt es, schauen wir mal schon mit 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Also Gnade und Glauben gehen der Berufung vor. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und jetzt kommt das Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So oft warten wir auf einen Titel, ja, Missionar oder irgendeinen Titel, Pastorin, Seelsorgerin, Gebetspartnerin oder Fürbitterin. Aber wisst ihr, ihr könnt Titel haben, so viel ihr wollt. Wenn ihr nicht in den guten Werken wandelt, die Gott vorbereitet hat, dann versäumt ihr alles, dann nützt auch der ganze Titel nichts. Amen. Sondern Gott hat jeden Tag für jeden von uns bereits jetzt gute Werke vorbereitet. Jeden Tag. Du musst nicht warten, bis du im vollzeitigen Dienst bist. Du bist es schon. Amen. Sag zu deiner Nachbarin, du bist schon im vollzeitigen Dienst. Er hat schon angefangen. Hast du es erkannt? Wer möchte hier ein verändertes Leben? Wer ist mit seinem Leben noch nicht zufrieden? Okay. Dann habe ich ganz ein heißes Rezept für dich. Dein Leben wird sich nicht verändern, bevor du dich nicht veränderst. Amen. Ich wollte jahrelang den perfekten Platz finden, wo ich endlich der gute Mensch sein kann, der ich eigentlich bin. Aber diese bösen Menschen um mich herum haben mich immer gehindert. Bis Gott einmal gesagt hat, und ich wollte alle verändern um mich herum. Oh, da war mir nichts zu schwer. Ich wollte sie verändern, damit es mir endlich besser geht. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, wie wär's, wenn ich dich verändern dürfte? Und ihr Lieben, da habe ich gewusst, das geht jetzt unter die Haut. Das wird jetzt schmerzhaft. Amen. Man kann seine Probleme nicht wegbeten, ohne sein Verhalten zu verändern. Und wir haben auch im Reich Gottes sehr oft schwere Arbeit mit Glauben ersetzen wollen. Ich sage jetzt nichts gegen Glauben, ihr Lieben. Glaube ist wunderbar, aber Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne ein Umsetzen ist tot. Amen. Und ich glaube, dass der Herr sich in unseren Tagen eine Armee von Überwindern zubereitet. Und zwar die vorbereitet wird für das, was auf uns zukommt. Ich sehe, und ich bin ein sehr positiver Mensch, aber ich sehe keine rosigen Wolken am Horizont. Und ich glaube, wir kommen alle in Zeiten, wo nur die Überwinder wirklich bestehen können. Amen. Aber das ist gut, ihr Lieben. Ich bete schon jahrelang jetzt, bestimmt schon 3 Jahre, dass endlich einmal der Herr die Situationen in den deutschsprachigen Ländern so ändert, dass wir wieder wissen, dass wir Gott brauchen. Wir brauchen Gott. Wisst ihr, deshalb bin ich so gern in Afrika. Die sind so arm, dass sie alle wissen, sie brauchen Gott. Und die Bedürftigkeit bringt die Gegenwart Gottes. Und bei uns ist ja jeder so übersättigt, dass wir gar nicht glauben, dass wir Gott brauchen. Da drunten ist für viele Menschen jede Mahlzeit ein Wunder Gottes, wenn sie was zu essen bekommen. Ich glaube, bei uns wird kaum jemand von einem Wunder sprechen, wenn er Mittagessen geht. Sondern das ist absolut selbstverständlich. Also der Herr hat gute Werke vorbereitet für dich und für mich. Und wie man in die Berufung kommt, das heißt, ich habe eine intime Begegnung mit Gott. Das heißt, er spricht zu mir. Übrigens, die erste Berufung, die kann ich dir sagen, die jeder von uns hat. Was ist die erste Berufung, die jeder von uns hat, der Jesus beigetreten ist? Bitte? Kind Gottes zu sein, ja. Aber dann kommt eine Berufung. Ja, ist alles gut. Aber da ist noch eine Berufung, die wir alle haben. Die ist absolut. Wenn die nicht stimmt, dann brauchst du das andere gar nicht probieren. Bitte? Ja, was ist das Merkmal eines Jüngers? Bitte? Ein Jünger. Nein, da ist etwas. Was will ein Jünger? Bitte? So, jetzt überlegt ihr mal im Mittelalter, da gab es auch Jünger. Wem sind die nachgefolgt? Nein, ich denke nicht an Jesus, sondern an andere Jünger. Wer hatten noch Jünger außer Jesus? Bitte? Die Sektierer, ja. Nein, ich denke jetzt an eine andere Gruppe. Denkt einmal an Michelangelo. Der hatte Jünger. Ja? Das waren Menschen, die was wollten? Bitte? So wie er werden. Amen. Versteht ihr, was ein Jünger ist? Der will werden wie? Amen. Das Ziel eines Jüngers ist, so zu werden wie sein Meister. Und das ist unser erster Auftrag und unsere erste Berufung. Und ich sag dir's, wenn du da in China bist oder in Amerika oder in Europa und du hast nicht diesen ersten Auftrag erkannt, dann ist deine zweite Berufung null und nichtig. Amen. Ich wundere mich manchmal, was Missionare auf dem Missionsfeld tun, weil das Fleisch stinkt in der Mission genauso wie daheim. Die erste Berufung ist, dass wir uns in das Ebenbild Jesu Christi verwandeln lassen. Und ihr Lieben, das ist eine lebenslängliche Berufung. Das heißt, geschliffen werden auf allen Seiten. Der Herr will Brillanten aus uns machen, die überall die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Amen. Als mir mein Mann zur Verlobung einen Diamantring gegeben hat, mir Diamanten rundherum, war ich erstens einmal total überrascht. Zweitens habe ich gesagt, Herr, wieso so viele Diamanten rundherum? Dann hat er gesagt, weil ich möchte, dass du mich rundherum widerspiegelst. Dann habe ich gesagt, ouch, das tut jetzt schon weh, der Gedanke. Da wird viel geschliffen werden. Amen. Und das war es auch. Das war es auch. Ihr Lieben, in den Charakter Jesu verwandelt zu werden, heißt, dass es dich alles kostet, was dir sowieso nichts bringt. Amen. Es kostet dich deinen ganzen Stolz, deine ganze Rebellion, deinen Neid, deine Eifersucht. Es kostet dich dein dich vergleichen mit anderen, deine Ängste, deine Minderwertigkeit, deine Feigheit. Es kostet dich alle Unreinheit, alle Götzen in deinem Leben, alle falschen Sicherheiten. Es kostet dich alles, was du sowieso nicht in den Himmel mitnehmen kannst. Und je schneller du das loslässt und austauschst mit dem Leben Jesu Christi, umso rascher wird es mit dir vorwärts gehen. Und ich garantiere dir, wenn diese erste Berufung bei dir stimmt, dann wirst du nicht lange den Herrn betteln müssen, dass er die zweite Berufung freisetzt. Amen. Und die zweite Berufung ist dann für jene spezifisch. Und lass dir das ja nicht von jemandem aufdrängen. Keiner kann dir deine Berufung von außen auflegen. Denn das ist etwas, was Gott dir schon in die Wiege gelegt hat. Die Berufung, die Bestimmung für dein Leben hat Gott dir schon in die Wiege gelegt. Zum Beispiel einer meiner Mitarbeiter, der, wo immer er ist, ist er der Führer, ja, aber angenehm, ja. Er übernimmt sofort die Führung, ja. Und der hat mir erzählt, als kleiner Bub hat er schon in seinem Revier, war immer der Chef, ja. Und hat auch die älteren Jungen geführt. Das ist Berufung. Wo immer ich war, soweit ich mich zurückerinnern kann, war ich die Mama. Wenn wir gespielt haben, ich war immer die Mutter. Und dann habe ich immer wieder Prophetien bekommen, dass ich eine Mutter vieler Nationen bin. Und habe selbst nie ein Kind geboren. Heute haben wir 3700 Kinder in Afrika in unserem Programm, die wir von der Straße wegnehmen konnten und in Schulen bringen. Gott sei gedankt. Und jetzt bin ich überall bekannt als die Mama Maria. Der Erzbischof hat mich auch gefragt, ob wir ihm helfen, Uganda in ein besseres Land zu verwandeln. Und wir sollen anfangen mit den Gefängnissen. Und bei meinem letzten Besuch, bevor ich jetzt heraufgeflogen bin, und wir haben wirklich Erweckung dort. Es ist Erweckung im Gefängnis. Eine Wucht. Jede Woche Bibelstunden und wir sehen, wie diese Männer sich vor unseren Augen verändern. 4000 Männer in diesem Gefängnis. Und sind noch nicht alle in der Bibelstunde, aber sehr, sehr viele. Und wir helfen ihnen auch anders. Wisst ihr, wir helfen ihnen auch mit Seifen und Zahnbürsten und Zahnpaste und Waschschüsseln und Decken. Denn das Evangelium ist für Leib, Seele und Geist. Amen. Und beim letzten Besuch haben sie gesagt, wir haben gehört, dass du nie ein Kind geboren hast, aber wir wollen dir sagen, wir sind alles deine Söhne. Er sagt, Herr, du hast Humor. Die Verbrecher von Uganda sind meine Söhne. Halleluja. Aber ich weiß, dass Gott Großes tun wird durch diese Männer. Amen. Denn keinen von denen muss man überzeugen, dass er ein Sünder ist. Die wissen es. Und die sind sehr dankbar, dass sie ins Gefängnis gekommen sind. Auf jeden Fall die, die in unseren Bibelstunden sind. Nicht wegen der Bibelstunden, sondern weil sie dort Leben gefunden haben. Weil sie wissen, sie werden jetzt zugerüstet für ihre Berufung. Und ich bin überzeugt, dass viele von denen, wenn sie rauskommen, Pastoren von Gemeinden werden. Dass viele von denen einen Dienst haben, den sie sonst nie hätten bekommen können. Amen. Ich darf auch öfters mit bei Weltkonferenzen dabei sein und bin sehr beeindruckt von den Christen aus dem Osten, aus China, Indonesien, wo sie unter größter Verfolgung ihr Christsein leben. Und die haben eine Ausstrahlung, da sind wir Armleuchter dagegen. Da ist wirklich das Licht Gottes, so durch gereinigte Gefäße strahlt es durch. Und ich habe vor nicht so langer Zeit eine Frau gefragt und habe gesagt, du, wie lange bist du schon Christ? Und waren bei den 17 Jahren, habe ich gesagt, ja, und warst du schon einmal im Gefängnis oder so? Ja, sagt sie, jeder von uns. Sag ich, wie lang? Ja, war so circa 10 Jahre, ja. Sag ich, na, fürchterlich. Sagt sie, na, das ist nicht schlimm, wir schreiben jetzt Lobpreishymnen, dass wir Gott danken, dass wir würdig empfunden werden, für ihn zu leiden. Dann habe ich gesagt, ja, seid ihr da gequält worden? Ach, sagt sie, ja, das ist an der Tagesordnung. Sag ich, ja, und wie viel kommen denn, wie viel sind denn da drinnen? Sagt sie, ja, manche Sonntage haben wir so 600-700 neue, die hineinkommen, ja. Ich war ganz entsetzt und sag, na, da fangen wir wieder die nächste Bibelschule an. Dann sagt, wir bereiten die Missionare vor in den Gefängnissen für die islamische Welt. Halleluja. Wisst ihr, das ist die richtige Einstellung. Das ist ein Leben aus dem Geist. Zu wissen, dass wir auf dieser Welt nicht sind, damit wir es bequem haben, sondern weil wir einen Auftrag haben. Amen. Wenn ihr mal irgendwas glaubt, was ich sage, könnt ihr ruhig einmal Amen sagen. Dann weiß ich führe keinen Monolog hier. Ihr seht hier in Römer 8, da heißt es, Vers 29, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sind berufen, Jesus gleich zu werden. Und wisst ihr, das Schöne ist in der Bibel, wir haben nämlich jahrhundertelang ganz große Fehler gemacht. Wir taufen Babys und nennen sie was? Christen. Und die haben keine Ahnung, was es heißt, ein Christ zu sein. Wir haben ganz große Fehler gemacht. In der Apostelgeschichte, ziemlich weit hinten, ich glaube 11:26b heißt es, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Alle vier Evangelien findest du nirgends das Wort Christen. Hast dir das schon einmal aufgefallen? Sondern nur Jünger. Und wenn du lange genug ein Jünger Jesu bist, dann wirst du vielleicht als Christ erkannt. Wir haben es umgekehrt gemacht. Wir nennen die Babys Christen. Und es sind unsere getauften Heiden. Amen. Ihr Lieben, keiner wird durch eine Taufe zum Christ oder durchs Kirchengehen zum Christ. Genauso wenig wie du durch den regelmäßigen Besuch beim McDonald's zum Hamburger wirst. Es braucht eine tiefe Herzensumkehr. Amen. Christsein ist mehr als Sonntagsgottesdienst besuchen. Christsein ist mehr als gelegentlich beten. Es gibt auch so viele Christen, die sind U-Boot-Christen. Die tauchen nur am Sonntag auf. Den Rest der Woche findet sie keiner. Wir müssen alle aufpassen, denn da kann man sehr schnell hineinsinken in dieses Verhalten. Aber hier in Antiochia, in Apostelgeschichte 11, Also da ist schon sehr viel passiert in der jungen Kirche. Wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt? Ich habe mal einen nahen Verwandten von mir gefragt, bist du eigentlich Christ? Und die Antwort war, ja was? Was redest du denn für ein Blödsinn? Ich bin doch Österreicher. Wenn du nicht Jesus als dein Leben in deinem Herzen hast, wenn du nicht intime Begegnung mit ihm hattest, wenn du nicht wirklich von ihm im Herzen ergriffen bist, dann hast du nicht das ewige Leben. Es tut mir leid, lieber schockiere ich dich heute, als dass du sehr erschrocken in der Hölle aufwachst. Im Johannesevangelium 17, Vers 3 heißt es, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Wort erkennen ist ein Wort, das verwendet wurde, er erkannte sie und sie gebar. Es war also intimer Kontakt. Und wisst ihr, nur so werden wir ewiges Leben haben, indem wir Berührungen mit Gott haben. Indem wir ihm begegnen, indem wir ihm suchen, indem wir wirklich wissen, Gott hat zu mir gesprochen. Und wenn du das noch nicht hast, wir geben dir heute eine Gelegenheit, wirklich dein Leben bewusst, ohne Wenn und Aber, in die Hände Gottes zu legen. Denn ein halber Christ ist auch ein ganzer Mist. Und der Herr möchte, dass wir ganze Sache mit ihm machen. Und zwar, dass du ganze Sache mit ihm machst und sagst, Herr, ich möchte auch erkennbar sein in einer Christenverfolgung. Amen. Mich hat einmal jemand gefragt, würde man dich erkennen als Christ, wenn es eine Christenverfolgung gäbe? Dann habe ich gesagt, na, freundlicher Mensch, guter Humanist. Dann habe ich gesagt, Herr, das muss sich ändern. Ich will erkennbar werden. Und er sagt, Herr, komm du so massiv in mein Leben, lass mich so radikal dir nachfolgen, dass die Menschen wissen, ich gehöre zu dir. Nicht zu einer Konfession, zu dir, Herr Jesus. Ein paar Jahre danach hat jemand zu mir gesagt, solche Menschen wie dich hat man früher am Scheiterhaufen verbrannt. Dann wusste ich, es ist was passiert. Und ich bin dankbar, ihr Lieben. Ich bin dankbar, auch wenn die Menschen zu mir sagen, ich bin radikal, ich liebe es. Denn Jesus war radikal für mich. Wenn Jesus nicht so radikal gewesen wäre, hätte ich keine Chance. Jesus hat alles gegeben. Alles. Seine ganzen Sicherheiten, selbst die Beziehung zum Vater wurde unterbrochen, weil er meine Schuld auf sich genommen hat. Und das war das Allerschlimmste. Das hat er nie erfahren. Er war immer in Verbindung mit dem Vater. Aber für mich hat er das durchgestanden, dass er getrennt wurde vom Vater, damit meine Schuld bezahlt wird. Und wisst ihr, Gott hat gute Pläne für jeden von uns, aber er braucht zuerst ein ungeteiltes Herz. Ich treffe immer wieder drei Gruppen von Gläubigen oder drei Gruppen von Menschen, die findest du überall. Die erste Gruppe, die macht Dinge geschehen. Die zweite Gruppe beobachtet, was geschieht. Die dritte wundert sich, was geschieht. Und ich glaube nicht, dass der Herr irgendjemand von uns in der dritten und in der zweiten Gruppe haben möchte. Amen. Sondern dass um uns herum Dinge geschehen und wir müssen aufhören, nur Beobachter zu sein. Und nur zu sehen, was geschieht, oder überhaupt sich zu wundern, was geschieht. Sondern Christus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in dir will dort, wo du bist, Licht sein. Will dort, wo du bist, Leben verbreiten. Will dort, wo du bist, Freude verbreiten. Hoffnung. Will dort, wo du bist, einen Unterschied machen. Amen. Erwart's nicht von deinem Pastor, der ist vielleicht selber auf dem Weg. Erwarte es von niemandem. Sag, Herr, ich will einen Unterschied in dieser Welt machen. Willst du? Das war jetzt ein ärmliches Amen, aber ein paar haben es wenigstens gesagt. Willst du, dass Gott mit dir einen Unterschied in dieser Welt machen kann? Halleluja. Halleluja. Dann stell dich ein auf Empfängnis. Sag, Herr, ich will schwanger werden. Mit deiner Vision für mein Leben. Amen. Und es gilt für die Männer genauso. Lach nicht da hinten. Auch Männer. Auch Männer müssen schwanger werden. Halleluja. Wenn es um geistliche Dinge geht. Halleluja. Der Herr ist sehr gerecht. Wisst ihr, in der Bibel stehen wir immer als Brüder, ja. Immer heißt es nur Brüder. Es heißt nirgends Schwestern. Brüder. Aber die Männer sind auch Braut. Halleluja. Sag, Herr, ich möchte schwanger werden mit dem, was du für mich hast. Denn wenn du das, den Samen nicht von Gott empfängst, ihr Lieben, dann ist es ein selbstgebasteltes Werk. Er muss zu dir sprechen. Als ich jetzt vor 10 Jahren das erste Mal in Uganda war und wirklich von der Not dieser Kinder sehr berührt war, Also ich kann es überhaupt sehr schwer sehen, wenn es Kindern schlecht geht. Aber ich wusste, wenn Gott nicht spricht, dann mache ich ein totes Werk. Und ich habe gesagt, Herr, zeig mir, was du geplant hast, damit ich hier ein Teil der Lösung bin. Dann hat er mir ein Mädchen gezeigt, die ein sehr schweres Zuhause hatte und also praktisch keins hat, weil sie nicht heimkommen durfte. Sie war ein lediges Kind und die Mutter hat noch einmal geheiratet und der zweite Mann wollte sie nicht sehen. Ich vermute auch, wessen Kind sie war, aber sie hat ihren Vater, sie hat nie erfahren, wer ihr Vater ist. Und dann hat der Herr mir gesagt, unterstütze die. Und die habe ich unterstützt. Und die wird jetzt Hebamme. Und dieses Mädchen hat in ihrer Mittelschulzeit 150 Mädchen zu Jesus geführt. Und hat den größten Gebetskreis in ihrer Schule gehabt. Ich war sehr glücklich. Obwohl es nur ein Mädchen war. Aber Gott hat mir gezeigt, viel Frucht. Und vor 4 Jahren hat er mich gefragt, Maria, bist du bereit, mir zu vertrauen, dass ich dir alles gebe für 1000 Waisenkinder? Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn du fragst, dann bezahlst du es. Und was du anfängst, vollendest du auch. Amen. Und ich habe gesagt, ja, Herr Jesus, ich vertraue dir. Bin dann nach herauf, ich war in Afrika, bin herauf, habe mit meinem Vorstand gesprochen. Und die haben dann mit mir gebetet und haben es auch unterstützen können. Wir haben dann einen Verein in Deutschland gegründet, in Österreich und Schweiz, jetzt auch in Uganda und in Amerika. Heißt Vision für Afrika. Und in 10 Monaten hatte ich die Paten für 1000 Kinder. Ein Wunder. Ich stehe genauso staunend daneben wie alle anderen. Wenn Gott etwas tut, ihr Lieben, dann sind wir genauso überrascht wie die anderen. Amen. Und das ist das Wunderbare. Du wirst dir keine Ehre geben können. Denn es ist so überwältigend, was er tut. Du hast immer den Eindruck, überhaupt jetzt, ich habe jetzt permanent den Eindruck, ich muss nur schauen, dass ich hinter ihm herkomme. Er ist so schnell unterwegs. Halleluja. Da waren Jahre, wo ich gesagt habe, Herr, gell, das mache ich jetzt, bitte segne es. Das mag er gar nicht gern, dass er Dinge segnen muss, die er nicht angeschafft hat. Sondern er liebt es, das, was er ins Leben ruft, zu segnen. Und jetzt haben wir schon 3.700 in fast 4 Jahren. Und ich glaube, dass bis zum Jahresende noch 4.000 zusammenbekommen. Und mein Ziel in den nächsten 5 Jahren sind 10.000. Wenn ihr sehen würdet, welche Freude ein afrikanisches Kind hat, wenn es zur Schule gehen darf. Ihr würdet jeden Monat Opfer bringen. Diese Kinder haben es so schwer. Diese Kinder haben so ein unzumutbares Leben, viele. Die schlafen oft nur auf dem Lehmboden mit einer Zeitung. Wenn eine so eine selbstgemachte Matte hat, also nur aus Bast, dann ist das schon viel. Matratzen sind schon riesiger Luxus. Aber eines garantiere ich euch, die haben viel mehr Lebensfreude wie wir. Wenn ich die frage, ob sie Jesus lieben, dann gehen die Scheinwerfer an. Dann jubeln die und schreien die und alles ist vergessen. Ihre Armut, ihr Hunger, alles. Und das finde ich Lebensqualität. Amen. So, wenn der Herr zu euch spricht und ihr so ein Kindlein unterstützen wollt, und ich sage es wirklich, ich glaube im Namen des Herrn, denn der Herr sagt, er liebt die Waisen. Er liebt die Waisen und die Witwen. Und wenn ihr so ein Kind unterstützen wollt, mit 15 Euro im Monat könnt ihr schon so ein Kind unterstützen. 15 Euro. Ich glaube, bei uns hungert noch niemand, wenn er 15 Euro im Monat beiseite legt. Wenn du mehr geben kannst, kannst du einem Mittelschüler oder einem Internatsschüler schon das Studium bezahlen. Oder mit 70 Euro kann man einem Universitätsstudenten das Studium bezahlen. Da drunten geht das Geld noch ziemlich weit. Es ist wunderbar. Und während ich hier bin, wird jetzt drunten, wir haben jetzt gerade eine Volksschule für 300 Kinder fertig gebaut und jetzt bauen wir wieder eine für 600 Volksschüler, eine Berufsschule, drei Waisenhäuser, ein großes Mitarbeiterhaus, eine große Landwirtschaft. Wir wollen nämlich, dass dieses Werk in 5 bis 10 Jahren unabhängig ist. Amen. Wir wollen nur Hilfe zur Selbsthilfe geben. Wir haben auch jedes Jahr eine missionarische Schule dort. Die nächste fängt jetzt am 20. Januar an, bis Ende April. Und es ist sehr gesegnet, wenn man direkt am Missionsfeld als Missionar trainiert wird. Dann hast du nämlich gleich die Theorie als Praxis oder die Praxis als Theorie. Und wir sind sehr begeistert von der letzten ersten Schule, die ich drunten gehabt habe, und zwar schwarz und weiß zusammen. Und natürlich müssen nicht alle drunten bleiben, im Gegenteil, wir könnten sie auch gar nicht alle behalten, aber wer drunten bleiben will, kann. Und die anderen gehen herauf mit einem neuen Herzen für den Herrn. Ja, also bitte bete, dass der Herr dich schwängert, wenn du nicht weißt, was deine zweite Berufung ist. Was ist die erste Berufung? So zu werden wie Jesus, ja, auch unter Druck, ha? Auch wenn es dunkel ist, auch wenn dich niemand liebt, ja, auch wenn die Finanzen nicht gut sind, so zu werden wie Jesus. Die zweite, bitte den Herrn, wenn er es dir nicht schon gegeben hat, Herr, ich will schwanger werden, ich brauche eine Empfängnis mit dir, nimm dir einmal ein Wochenende frei mit Gott, ja? Sag Herr, Flitterwochen, ha? Ich will schwanger nach Hause kommen. Und wisst ihr, es ist ganz leicht, also verhältnismäßig leicht, schwanger zu werden und auch viel Spaß. Das wissen ja diejenigen, die schon schwanger geworden sind. Aber dann kommt die morgens, wisst ihr, die Morgenübelkeit, ja. Ich garantiere euch, die Stadien sind bei deiner Berufung alle gleich. Du wirst sehen, Veränderung permanent. Und je schwangerer du wirst, da fangen dann dir plötzlich die Umstände nicht mehr an zu passen. Du bist unter anderen Umständen. Und plötzlich weißt du, deine Gesellschaft ist nicht mehr die richtige. Und die Dinge fangen sich sehr zu verändern an. Und da sind jetzt einige hier und ich glaube, du denkst, ach Gott, ich habe bei mir schon alles versäumt. Ich habe wirklich Gott im Stich gelassen. Ich bin wieder zurückgefallen und wenn die Leute hier mein Leben wüssten, dann würden sie sich überhaupt wundern, dass ich hier sitze. Ich bin in Sünde gefallen, aber du musst nicht den Rest deines Lebens abbezahlen. Wir haben einen Gott der zweiten Chance. Amen. Tu Buße, steh auf, sag Herr, hier bin ich. Gib mir eine neue Chance. Und er wird dir heraushelfen aus aller Verzweiflung, denn Gott möchte große Dinge tun in deinem Leben. Wer hier hat Kinder? Wer hat Freude, wenn es deinen Kindern besser geht, als es dir gegangen ist? Ihr seid sehr normale Mütter. Ich bin sehr dankbar. Was glaubt ihr, wie es unserem himmlischen Vater geht? Der freut sich, wenn seine Kinder vorwärts kommen, wenn seine Kinder Großes tun. Darum hat der Herr Jesus gesagt, wir werden größere Dinge tun als er. Das Wort hat mich jahrelang beschäftigt, aber ich weiß, ich tue schon größere Dinge wie er. Ha, denkt ihr euch so ein Stolze? Nein, ich sag's euch, was er mal gesagt hat. Ich habe gesagt, Herr, wie können wir größere Dinge tun? Tue ich schon irgendwo größere Dinge wie du? Und hat er gesagt, ja. Und ich sage, wo? Dann hat er gesagt, du predigst jeden Tag mindestens an 30, 40, 50 Orten verschiedene Botschaften. Mit meinen Kassetten. Halleluja, das hat der Herr nicht können. Amen. Der war immer nur an einem Ort. Halleluja. Und es sind Hunderttausende meiner Kassetten draußen. Und die Leute hören die. Ich bin gar nicht gegenwärtig, ja. Sag's euch. Ich tue schon andere Dinge auch. Wie oft ich schon in der Nacht jemand erschienen bin. Meine Güte. Ich schlafe aber sehr gut. Gott möchte große Dinge in deinem Leben tun. Und du fühlst dich vielleicht, ja, das verdiene ich ja gar nicht. Also bitte, wenn du noch immer glaubst, im Reich Gottes was zu verdienen, dann bist du überhaupt am Holzweg. Denn im Reich Gottes kann man nur unverschämt, unverdient empfangen. Amen. Und das unverschämt, unverdiente, unverschämt, unverdient weitergeben. Amen. Es ist wirklich erst, wenn wir in diesen Strom der Gnade Gottes gekommen sind. Und Jesus hat den Preis bezahlt. Wir müssen ihn nicht mehr bezahlen. Amen. Wir müssen endlich einmal diese Vergebung annehmen und von Herzen umkehren. Buße tun. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben viel zu wenig Predigen über Buße. Jede Predigt, wo Jesus gepredigt hat, als erstes tut Buße. Petrus gepredigt hat, erste Predigt, tut Buße. Johannes, der erste Predigt, tut Buße. Und wir haben fast den Eindruck, das ist ein schmutziges Wort. Wisst ihr, was tut Buße heißt? Ändert euer Denken. Ändert euren Sinn. Denkt anders über euch selbst, denkt anders über andere, denkt anders über alles. Und zwar gemäß dem Worte Gottes. Amen. Lasst euer Denken erneuern. Also wenn du in deine Bestimmung kommen willst, in die erste oder in die zweite, da ist viel Buße dran. Indem du permanent dein Denken erlaubst, von Gott verändert zu werden. Und zwar gemäß dem Worte Gottes. Ja. Und wenn du den Herrn also im Stich gelassen hast, steh auf und sag, Herr, hier bin ich wieder. Ich empfange deine Vergebung. Hier bin ich wieder. Ich diesmal, Herr, wirst mich nicht mehr los. Ich bin wie Kaugummi. Amen. Bleib bei ihm. Im Johannesevangelium 5 heißt es, wenn wir in ihm bleiben und er in uns. Können wir fragen, was wir wollen. Aber dieses Bleiben, 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 Bleiben. Wisst ihr, in einer Ehe, ihr wisst es, das Schlimmste in einer Ehe ist, wenn einer der Partner sich wegbewegt. Amen. Wenn man beieinander bleibt, kann man alles durcharbeiten. Wenn man beieinander bleibt, dann gibt es eine Lösung. Aber wenn einer anfängt, seine eigenen Wege zu gehen, wenn einer anfängt zu sagen, keine Hoffnung mehr, ich steige aus, dann ist die Ehe wirklich also dem Untergang geweiht. Es braucht dieses Bleiben, Bleiben, Bleiben. Und genauso bei Jesus. Er sagt, bleib bei mir, bleib bei mir. Und meine Worte in euch. Okay. So viele Leute erlauben dem Teufel, ihre Visionen abzutreiben. Wisst ihr, er ist der Abtreiber Nummer eins. Er ist ein Mörder. Und nicht nur körperlich, aber ich glaube, was wir an körperlichen Abtreibungen sehen, ist ein kleines Beispiel an dem, was wir an geistlichen Abtreibungen sehen. Wenn ich mir manchmal so, wenn ich am Friedhof bin, denke, wie viele ungenützte Talente und Gaben sind hier begraben worden. Ein großer Schmerz erfüllt mein Herz. Ich möchte, dass über mir nichts mehr begraben wie eine leere Hülle, weil alles andere ausgegeben wurde, mit allem anderen gewuchert wurde. Amen. Und der Herr möchte, dass du in deinem Herzen die Hoffnung empfängst. Herr, ist es ein, wisst ihr, das muss jetzt nicht immer nur geistlich sein. Vielleicht will der Herr dir die Vision geben, dass du ein größeres Haus kriegst, einen besseren Job, dass du echte Freundschaften leben kannst. Oder dass du träumst, dass du endlich verändert wirst, dass deine Kinder verändert werden. Dass du einen Auftrag im Reich Gottes bekommst. Aber der Herr ist nicht nur geistlich, ihr Lieben. Wir waren jetzt gerade bei einem Pastor in Lörrach, der ein wunderschönes Haus mit seiner Frau jetzt bewohnt. Erst vor kurzem. Und sie sind schon 35 Jahre dort. Na, da sagt, weißt du, wir sind 35 Jahre oder 30 Jahre der Lüge aufgesessen, die alle Missionare glauben. Ein Missionar kann kein eigenes Haus haben. Bis wir drauf gekommen sind, das steht nirgends in der Bibel. Außerdem steht in der Bibel, wenn wir alles verlassen um seines Namens willen, dann kriegen wir als erstes Häuser. Also wie wir das gelesen haben, haben wir gesagt, Herr, Entschuldigung, wir haben dich hier missverstanden diese ganzen Jahre. Haben ein entzückendes Haus jetzt. Dann hat ihnen der Herr als Draufgabe gleich noch von jemandem einen hellblauen Mercedes dazu geschenkt. Ich sag's euch, wenn wir anfangen, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, dass er ein guter Gott ist. Gott hat in Afrika mein Denken so gesprengt, nämlich mein kleines Denken, mein Kleinglauben, dass ich sehr oft heulend da sitze und überwältigt bin von der Liebe Gottes. Oder dass du dich veränderst, was natürlich wirklich die schönste Vision ist, ja? Es sind einige hier und die sind von Ängsten gequält. Bevor du die nicht einmal loswirst, brauchst du gar nicht erwarten, dass du in eine Berufung kommst. Denn der Herr sagt, er hat dir nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Und das musst du glauben. Das musst du glauben und umsetzen. Und dich dem stellen. Amen. Denn ich garantiere euch, so wie ihr euch aufmacht und sagt, Herr, ich will in meine Berufung, kommt der Teufel und will dich von etwas weglaufen lassen, was gar nicht hinter dir her ist. Wenn die Ängste bei dir anklopfen, dann lass Jesus antworten. Wenn die Zweifel bei dir anklopfen, dann füttere sie mit dem Wort Gottes. Dann wirst du sehen, wie schnell die verhungern. Die Zweifel verhungern mit dem Wort Gottes. Viele aber nähren ihre Zweifel und lassen ihren Glauben verhungern. Lass das Wort Gottes in dir lebendig werden. Ich sag's euch, ich habe so viele Jahre oft nur an einem Wort gelebt. Zum Beispiel das Wort, als mein Mann starb, nach 6,5 Jahren guter Ehe, wurde er plötzlich abberufen in die Ewigkeit. Und ich war so traurig und so zerstört. Und ich habe dann nur das eine Wort aus Psalm 23. Ich bin die ersten Monate nicht über den ersten Vers hinausgekommen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Innen drinnen war alles wund, innen drinnen war alles einsam, aber ich habe dieses Wort gegessen, gekaut, gesprochen, geglaubt, gesungen und ihr Lieben, der Herr hat es materialisiert. Amen. Mir mangelt nichts. Der Herr ist mein Leben. Oder sich Sorgen machen. Sich Sorgen machen. Der Herr sagt, sorget euch um nichts. Amen. Sondern werfet eure Sorgen auf mich. Wenn wir uns Sorgen machen, dann sagen wir mit anderen Worten, du bist nicht groß genug für mein Problem. Ich muss es selber in die Hand nehmen. Totales Misstrauen, totaler Aberglaube. Ihr Lieben, fangt an, eure Sorgen auf Gott zu werfen. Und wenn es noch so lang dauert. Bei mir haben manche von diesen Befreiungen, besonders von der Angst, monatelang gedauert. Heute weiß ich, und ich habe mir diese Schriftstelle auf x Zettel geschrieben, überall hingeklebt, wo ich oft am Tag bin, und bin mit der Schriftstelle, Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Besonnenheit und der Liebe, bin ich stundenlang spazieren gegangen und habe mir selber gepredigt. Am Anfang hat es da drinnen schallend gelacht. Dann habe ich gesagt, schweig. In Jesu Namen. Und habe mir immer wieder, ich wusste nicht damals, dass man das austreiben kann. Ich wusste, dass der Geist der Angst war. Aber den habe ich so lange zum Schweigen gebracht, bis ihm zu blöd war und er ist abgehauen. Amen. Ihr Lieben, wir müssen das Wort Gottes verstoffwechseln. Amen. Gott hat gute Pläne für dein Leben. Schauen wir mal in Jeremia 29. Und das musst du glauben. Erwarte nur nicht, dass der Feind dir das... Na, was ist das? Ah ja, 29,11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, und das ist der Schlüssel, Gott will dein ganzes Herz. Amen. Und alles, was du vorenthältst, wird tot sein in deinem Leben. Denn nur wo Jesus leben darf, ist Leben. Amen. Wer von euch ist verheiratet? Wer von euch hätte Freude gehabt, wenn dein Mann so 14 Tage nach der Eheschließung gesagt hätte, weißt Schatz, ich habe dich ja sehr lieb, aber da habe ich noch eine alte Freundin, also bei der möchte ich so ein Wochenende im Monat verbringen. Hast nichts dagegen, gell? Aber ich meine, 99,9% meines Lebens gehört dir. Wäre das ein guter Start? Machen wir es bei Gott oft so? Oder wenn er gesagt hätte, weißt du, ich gebe da ein kleines Wirtschaftsgeld, aber vom Rest des Geldes möchte ich nie, dass du informiert bist oder auch nur mir dreinredest oder... Hättet ihr da Freude über sowas? Gott will dein ganzes Herz. Und ich spüre, da sind einige hier im Raum, die haben Angst, was Gott tun könnte, wenn sie ihm ihr ganzes Herz geben. Du hast noch nicht begriffen, wer Gott ist. Ich habe jahrzehntelang, also mit 7 Jahren habe ich mein Leben Jesus übergeben. Und mit 32 hat das bedingungslos bekommen. Und in den ganzen Jahren habe ich Angst gehabt vor einer Sache, wo ich gesagt habe, Herr, ich tue da alles, aber das nicht. Von meinem religiösen Hintergrund habe ich gedacht, das Einzige, wo man Gott hundertprozentig dienen kann, ist im Kloster. Ich sage, Herr, ins Kloster geht er nicht. Ich tue dir alles, aber nicht im Kloster. Und wisst ihr, diese eine Angst hat mich die ganzen Jahre abgehalten, wirklich Gott bedingungslos zu vertrauen. Ich habe immer wieder den schwereren Weg gewählt, weil ich gedacht habe, das muss ich tun. Ist immer noch besser, wenn nicht ins Kloster. Und erst mit 33 habe ich, oder 34 war ich, 34, habe ich erkannt, dass Gott mich mehr liebt, als ich mich selber lieben kann. Und dass Gott mich mehr liebt, als je ein Mensch mich auf dieser Welt lieben kann. Und das hat mich dann zu Sinnen gebracht. Da habe ich dann erkannt, wie dumm kann ich nur sein, wenn ich mich so einer Liebe vorenthalte. Denn wenn Gott mich mehr liebt, als ich mich selbst liebe, wie kann da noch Misstrauen sein? Dann versteht er mich auch besser. Amen. Dann ist alles, was er mir zumutet, besser als das, was ich für mich habe. Und ich habe damals mit ganz zittrigen Knien, weil diese Angst so lange in meinen Knochen gesessen ist, gesagt, Herr, ich folge dir nach, du hast mein Leben hundertprozentig, auch wenn es ins Kloster geht. Wie ihr seht, war es nicht der Fall. Ich wäre auch eine schlechte Nonne geworden. Aber Gott hat ganz was anderes getan. Ich war damals in Amerika und es war für mich wirklich, also das, wie ich mein Leben bedingungslos, ohne Wenn und Aber, wo ich gesagt habe, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Ich gehöre jetzt bedingungslos dir. Aber ich weiß, dass du alles tust zu deiner Ehre, zum Segen für meine Mitmenschen, aber auch, dass meine Freude voll wird. Amen. Nach einigen Wochen sagt der Herr zu mir, Maria, wie wäre es, wenn du das Reisen aufgeben würdest für mich? Ich war Lehrerin, habe jedes Jahr eine große Reise gemacht, um aus dem für mich damals kleinkarierten Österreich auszubrechen. Dann habe ich gesagt, Herr, da tue ich ja nichts Schlechtes. Kannst du immer mitfahren? Und dann hat der Herr gesagt, nein, ich habe dich nicht gefragt, ob ich mitfahren darf. Bist du bereit, das Reisen aufzugeben? Da habe ich gesagt, Herr, ich könnte ja nach Israel fahren. Hört ihr, wie das Fleisch religiös wird, bevor es stirbt? Wir sind bereit zu jedem Handel, nur nicht loslassen von dem, was wir in der Hand haben. Und wie er dann das dritte Mal gefragt hat, habe ich erkannt, dass er einen selbst gebastelten Götzen von mir angreift. Ich habe diese Reisen geplant, damit ich es in dem kleinkarierten Österreich, damals für mich, so habe ich es gesehen, was in dir kleinkariert ist, draußen auch kleinkariert, aushalte. Und wenn es ernst wurde, oder wenn es eng wurde, dann habe ich immer gedacht, wie lange ist bis zur nächsten Reise? 2 Monate, heute durch. Ich habe also diese Reisen für mich zum Ventil gemacht. Ich habe nicht gesagt, Herr Jesus, komm du jetzt herein in diese Situation. Ich habe gesagt, weil in 2 Monaten darf ich da hinfahren, halte ich das jetzt durch. Und da hat, glaube ich, haben noch viele hier solche selbstgebastelten Götzen. Kann Schokolade sein, ja. Da esse ich halt eine Bonbonniere von 1 Kilo Schokolade auf einem Satz, ja, wenn es ernst wird in meinem Leben. Oder ich gehe zum Kühlschrank. Oder ich flüchte mich ins Bett. Oder ich schaue stundenlang fern oder ich flüchte mich in die Arbeit. Meine Mutter hat mir mal angeschrien, nimm mir meine Medizin nicht weg. Weil sie hat gearbeitet, aber das war ihr Ventil. Und wisst ihr, ich war so erschüttert über diesen Götzen, der mir gar nicht bewusst war. Ich habe gesagt, Herr, ich tue Buße über den Götzendienst und ich mache nie mehr eine Reise in meinem Leben, um mich selbst zu schützen vor irgendwelchem Druck. Ich lasse dich jetzt hinein in alle Situationen. Ich lade dich ein. Und war bereit, den Rest meines Lebens in dem kleinen Kaff in Amerika zu sitzen, wo ich gerade war, wie er mich gefragt hat. Ich habe gewusst, wenn, dann wird er die Leute schon zu mir bringen. Ein Friede kam in mich. Ich habe den Eindruck gehabt, ich bin von einem Götzen befreit worden, von etwas, was mich getrieben hat. Meine Freunde haben geglaubt, ich bin äußerst abenteuerlich. Die habe ich gelangweilt mit meinen Dias und Fotos und keiner hat je was gesagt. Und dann hat der Herr einige Wochen danach zu mir gesagt, Maria, du wirst die ganze Welt sehen. Und es war für mich so, also das war sowas wie ein gedruckter Brief vom Himmel. Und dann habe ich gesagt, Herr, danke, kein schlechter Tausch. Ich bin so viel unterwegs jetzt, dass mir fast selber zu viel ist. Und manchmal muss ich sagen, Herr, bitte ein bisschen langsamer. Wir waren gestern um 12 Uhr nachts noch in Lörrach, und heute um 4:30 sind wir losgefahren. Halleluja. Aber der Herr gibt auch Gnade für alles. Er schenkt Gnade für alles. Und seither reise ich mehr als je und alle Reisen sind bezahlt, weil sie im Zusammenhang mit dem Evangelium stehen. Vorher haben sie alle meine Ersparnisse gefressen. Sag's euch, wenn Gott dich frei macht von dir selbst, dann wirst du sehen, wie er anfangen lässt, den Segen zu fließen. Amen. Denn er ist ein guter Gott, ein guter Gott. Aber lass dir vom Teufel den Samen nicht stehlen. Deine Vision, Amen, nicht abtreiben lassen. Ein paar fangen an glauben. Ja, also ihr Lieben, es ist also wirklich mit der Schwangerschaft von einer Vision kommen auch die Schwierigkeiten. Und da ist es dann sehr wichtig, dass man anfängt, diese neue Verantwortung auch anzunehmen. Wenn du ein Baby bekommst, du weißt, jetzt kommt Veränderung. Amen. Kaum etwas verändert das Leben einer Frau so sehr wie ein Kind. Schon allein die Nächte. Hä? Halleluja. Dann darfst du auch da sind auch neue Ausgaben dran. Ein Kind kostet auch was. Es ist auch nicht leicht, immer ein Kind zu haben. Es ist Verpflichtung für 20 Jahre. Amen. Wenn du vom Herrn berufen wirst, ihr Lieben, dann ist es nicht ein Interesse an deinem Leben, sondern dann ist es etwas, was dich ganz fordert. Ganz fordert. Der Herr will ganze Sache haben mit dir. Und Gott spricht zu so vielen Menschen und er will diese Samen in dich hineinlegen. Aber der Feind möchte dauernd euch durcheinander bringen, verwirren, sagen, das geht bei mir nicht, das kann ich nicht, da bin ich schon zu alt, da habe ich zu wenig Geld, da kenne ich zu wenig die Bibel. Lass dich nicht vom Feind klein halten, denn der Herr hat gute Pläne für dich. Amen. Und du wirst sehen, der Herr wird dann Dinge zu dir sagen, die dir auch ein Fragezeichen schaffen. Ein großes Fragezeichen. Zum Beispiel, wie er den Jüngern gesagt hat, dass sie sein Fleisch essen müssen, sein Blut trinken. Haben ihn alle verlassen, bis auf die Jünger. Und wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, gell, aber ihr bleibt schon bei mir. Er hat gesagt, wollt ihr auch gehen? Und dann haben sie gesagt, nur du hast Worte des Lebens. Du wirst sehen, dass du auch manchmal sehr einsame Wege gehen musst. Auch in der Schwangerschaft. Es wird dich nicht jeder verstehen. Es wird dich nicht jeder verstehen. Und du wirst dich verändern. Du wirst deine Form verlieren. Du wirst deine alte Form verlieren. Aber der Herr sagt, halte deine Augen auf das Ziel. Wisst ihr, wir haben alle in Hebräer 12 heißt es, dass wir alle mit Geduld den Lauf oder den Kampf laufen sollen, der uns bestimmt ist. Amen. Wisst ihr, wir haben in der Kirche zu wenig radikales Christentum gepredigt. Wir glauben, komm zu Jesus und es wird fein. Ich sag dir, komm zu Jesus und die Probleme fangen an. Amen. Weil Veränderung dran ist. Und in der Gemeinde Jesu haben wir zu wenig dieses radikale Evangelium gepredigt. Das ist wirklich, dass wirklich vor Veränderung dran ist. Wir sind immer so bedacht, dass es die Menschen fein haben, dass es ihnen gut geht. Ihr Lieben, das ist die Welt. Die Welt sagt, alles, was sich gut anfühlt, mach's. Und das hat sich auch in unsere Gemeinden hineingeschlichen. Ich bin sehr traurig darüber. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und das ist nicht ein 100-Meter-Lauf. Das ist ein Marathon. Und bei einem Marathon ist nicht wichtig, wie man anfängt, sondern wie man aufhört. Anfangen tun viele mit großer Begeisterung. Müsst ihr einmal anschauen, diese Marathons. Massen fangen an. Und wie viele kommen ins Ziel? Und es ist nur für die, das Ziel zu erreichen, die aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender ihres Glaubens, und zwar in allen Situationen. Denn wir müssen oft Dinge ertragen. Amen. Da möchte ich euch jetzt eine Schriftstelle vorlesen, die mir gestern gegeben wurde. 2. Korinther 6, 3 bis 10. Und wir geben in, das sagt der Paulus, und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Amen. Wenn du in seine Bestimmung kommen möchtest, dann heißt es, bei Jesus bleiben in allen Situationen und so zu handeln, wie er handelt. Und das ist kein leichter Job. Wer es schon probiert hat, wird wissen, das Fleisch stirbt jämmerlich. Besonders, wenn man ihn alle Zeit für alles danken soll. Hast du das schon probiert? Sag das. Innen drinnen schreit alles nach anderen Gefühlen. Rache. Und du sagst, nein, danke Herr, ich preise dich. Ich mag die Situation nicht. Habe auch nicht gebetet dafür. Ja, verstehen du sie auch nicht, aber ich danke dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr hat uns berufen. Wir haben eine ganz große Berufung, ihr Lieben. Schauen wir mal im Epheserbrief 1,17. Ihr habt alle eine ganz große Berufung. Fangt an, nur einmal diese Epheserstelle euch selber zu zitieren und ihr werdet staunen, was da herauskommt dann. Da heißt es, ich höre nicht auf zu danken, Epheserbrief 1,16, für euch und gedenke euer im Gebet, dass der Herr und dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Und das ist wieder dieses Erkennen, das aus einer intimen Begegnung mit Gott herauskommt. Zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Amen. Betet einmal jeden Tag diese Schriftstelle. Für dich. Bete sie. Sag, Herr, ich danke dir. Und ich bete, dass du Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, mir gibst den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen, und gib mir erleuchtete Augen des Herzens, damit ich erkenne, zu welcher Hoffnung ich von dir berufen bin, wie reich die Herrlichkeit deines Erbes für mich ist. Amen. Und das betet, und ihr werdet sehen, wie dann Dinge sich zu verändern beginnen. Wer von euch kennt das Gebet des Jabes? Okay. Und ihr wisst ja, dieser Jabes heißt, das Wort Jabes heißt, ich habe dich in Schmerzen geboren. Ist das ein guter Anfang für ein Menschenleben? Jeder, der ihn gesehen hat, hat gesagt, guten Morgen, ich habe dich in Schmerzen geboren. Wie geht's dir heute, ich habe dich in Schmerzen geboren? Was machst du heute, ich habe dich in Schmerzen geboren? Fürchterlich. Permanent erinnert zu sein, mein Kommen hat ganz große Probleme verursacht. Aber dieser Jabez hat zu Gott geschrien. Zu dem Gott Israels. Amen. Und er hat gesagt, segne mich. Erweitere mein Gebiet. Halte deine Vaterhand auf mir. Und halte Übel und Schmerz von mir. Und es heißt, und es gefiel Gott, dieses Gebet zu beantworten. Betet, betet. Wenn du wirklich ernste Sache mit Gott machen willst, bete. Er ist bereit. Er hat so viele Dienste da oben unbesetzt im Himmel, die er da unten vergeben will. Ich sag das, du kannst wahrscheinlich von 5 Positionen aussuchen. Oder gibt er gleich 5? Mir hat er bestimmt 5 gleichzeitig gegeben. Halleluja. Aber dann brauchst du ihn jede Sekunde deines Lebens. Jede Sekunde brauchst du ihn. Der Herr hat Großes für dich vor. Und wisst ihr, noch etwas möchte ich euch sagen. Nichts wird etwas werden, wenn du nicht anfängst, dein Leben mit Leidenschaft zu leben. Wenn du nur Interesse hast daran, dann wird sich nichts ergeben. Er braucht deine Leidenschaft. Das heißt, dein heißes Herz. Amen. Und dann garantiere ich dir, ist alles leicht. Mit Leidenschaft ist alles leicht. Wer hat hier schon eine Leidenschaft in seinem Leben entdeckt? Halleluja. Ist es schön, in deiner Leidenschaft zu fließen? Amen. Da ist ja nichts zu viel, gell? Natürlich haben viele von uns noch eine fehlgesteuerte Leidenschaft, ja. Aber ich hatte auch eine fehlgesteuerte. Ich bin liebend gerne Skifahren gegangen. War nie die Beste, aber begeistert. Leidenschaftlich. Kein Wetter war mir zu schlecht, kein Lift zu teuer, keine Zeit zu kurz. Beide Beine habe ich mir gebrochen und habe eine erste Frage war, wann kann ich wieder Skifahren? Das ist Leidenschaft. Ich schäme mich heute, aber es war da. Und heute ist die Leidenschaft richtig gepolt. Heute ist sie wirklich für Jesus gepolt. Amen. Seine Werke zu tun. Alles zu tun, was er für mich vorbereitet hat. Ich möchte in keiner Weise auf der Erde etwas versäumen, was er im Himmel vorbereitet hat. Amen. Da kam einer in den Himmel und kriegt von Petrus den Schlüssel für sein Haus. Und der kommt nach einer halben Stunde wieder total frustriert, sagt der Petrus, tut mir leid, aber ich kriege die Tür nur 1 Zentimeter auf zu meinem Haus. Ist der Petrus mit ihm gegangen, hat er geschaut, hat er gesagt, ach Gott, hat er gesagt, das Haus ist noch voll der Geschenke, die Gott dir auf Erden geben wollte. Aber du hast nichts abgeholt. So möchte ich mein Haus nicht vorfinden. Amen. Ich möchte ein volles Bankkonto im himmlischen, auf der himmlischen Bank haben. Aber das Haus möchte ich leer haben. Amen. Und das entscheidest du. Und wenn du nur mit der einen Schriftstelle, denn so hat mein Dienst begonnen, ich habe gesagt, Herr, lass mich täglich erkennen, so lebe ich immer noch. Herr, lass mich erkennen, was sind die guten Werke, die du für mich heute vorbereitet hast? Wo hast du heute für mich etwas zu tun, wo ich für dich ein verlängerter Arm deiner Liebe bin? Wo ich für dich ein verlängertes Mundwerk bin? Wo ich für dich ein verlängertes Ohr bin? Wo ich für dich einfach eine Verlängerung bin auf dieser Welt? Amen. Und dann tu es, tu es, tu es mit vollem Herzen, mit Leidenschaft. In Prediger 9,10 heißt es, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Amen. Ganz gleich, was es ist. Ob das Kochen ist, ob das Bügeln ist, ob das Autofahren ist, ob das Bibellesen ist. Tu alles mit deiner ganzen Kraft. Amen. Ob das Beten ist. Alles mit deiner ganzen Kraft. Und du wirst sehen, das Leben kriegt eine neue Dimension. Amen. Und dann noch etwas. Wenn du in deine Bestimmung durchbrechen willst, dann muss der Herr dir halt einige Prüfungen geben. Wer wurde schon Arzt, ohne je eine Prüfung zu machen? Geht nicht. Amen. Und die Prüfungen sind nicht hier, um dich zu quälen, sondern um dir zu zeigen, wo du wirklich stehst. Und der Herr möchte, dass wir durch die Prüfungen gesegnet werden, weiterkommen, aufsteigen dürfen in die nächste Klasse. Die meisten von uns, die rennen im Kreis herum und stoßen sich immer wieder an denselben Steinen. sterben wahrscheinlich alle an Kreislaufstörungen. Gott möchte, dass wir einen geraden Kurs einschlagen. Amen. Dass wir durchziehen durch die Wüste in das verheißene Land und dort das Land einnehmen. So, ich glaube, viele wollen heimgehen zum Kochen. Mit Leidenschaft. Amen. Geht doch nach Hause mit Leidenschaft. Sag zu deinem Ehemann, du Schatz, ich habe heute wirklich die Erkenntnis bekommen, ich bin die beste Ehepartnerin, die du je hättest erwischen können. Und dann sag aber gleichzeitig dazu, und du bist der Beste, den ich hätte erwischen können. Amen. Und du bist äußerst gesegnet mit mir. Und ich bin äußerst gesegnet mit dir. Und miteinander sind wir zwei heilige Instrumente in der Diamantenschleiferei Gottes. Halleluja. Amen. Fangt an, eure Kinder zu segnen. Die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Halleluja. Fangt an, zu euren Kindern positiv zu sprechen. Aber auch ihnen Grenzen zu geben. Ihr Lieben, ich spüre das jetzt selber in eigener Erfahrung. Zur Liebe gehören auch Grenzen. Amen. Und die werden nicht immer angenehm angenommen oder sehr reibungslos. Aber sie spüren die Liebe, die dahinter ist. Ich habe einige Jahre mit Drogensüchtigen gearbeitet und alle haben sie sich beklagt, dass ihre Eltern sie nicht geliebt haben. Dann habe ich gesagt, wie kannst du sowas sagen? Und ich sage, wir haben nie Grenzen bekommen. Sie haben uns keine Grenzen gesetzt. Dann habe ich gesagt, das könnt ihr bei mir haben. Amen. So, jetzt möchte ich aber euch eine Gelegenheit, also eine wirkliche Herausforderung geben. Denn der Herr sagt, wir sollen nichts, ja noch etwas. Mit dem, was du jetzt heute gehört hast und was dich angesprochen hat, fang heute an, wenn du nach Hause gehst. Die lange Bank ist das beliebteste Möbelstück des Feindes. Und je mehr du morgen tun möchtest, umso fauler bist du. Kannst dich selber testen. Was, wenn du immer sagst, das mache ich morgen, das mache ich morgen, das mache ich morgen, ist pure Faulheit. Heute ist der Tag, sagt der Herr. Heute ist der Tag. Und was wir nicht gleich tun, dauert lang. Amen. Wer von euch sagt, Herr, ich danke dir für mein Leben. Ich bin schon viel weiter, wie ich vor 10 Jahren war. Amen. Aber ich will weiterkommen, als wie ich jetzt bin. Und ich möchte durchbrechen in meine Bestimmung. Und ich gebe dir heute die Freiheit, mich zu schwängern, an mir zu arbeiten, mir einen Spiegel vorzuhalten und mir zu zeigen, wo ich Veränderung brauche. Wer das möchte, der soll jetzt aufstehen, bitte. Und wir beten gemeinsam. Okay. So, wer ein ganz großes Problem mit Selbstannahme hat oder mit Selbstwert, wir haben da draußen eine CD, heißt Geliebtes Kind. Und das sind nur Worte vom Vater mit Musik untermauert. Und hör, kauf dir das, die kosten 12 Euro. Hör dir diese an und hör dir sie an, bis du es glaubst. Spiel sie deinen Kindern vor. Spiel sie auch mit deinem Mann. Ja? Ich sag's euch, je mehr macho ein Mann ist, umso mehr braucht er die Liebe Gottes. Amen. Die sind nur gute Theaterspieler. Die brauchen genauso die Liebe Gottes. Okay. Schließt eure Augen und sagt einmal dem Herrn Jesus, wo ihr in eurem Leben Veränderung sehen möchtet. Sag's ihm. Sprich mit ihm. Du musst mit ihm in Kontakt treten. Wo du in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Umgebung. Er hat mir gerade gesagt, die Zeit der Traurigkeit kommt jetzt für viele zu einem Ende, weil du anfängst, Dinge geschehen zu machen, durch dein Sprechen, durch dein erneuertes Denken. Aber er möchte deine Tränen auffangen. Du darfst jetzt auch einmal in den nächsten Tagen und Wochen auch einmal weinen und traurig sein und das Ganze ihm loslassen. Rauslassen. Rausgeben. Er will, dass du echt wirst, innen und außen. Er will, dass du diesen Schmerz bei ihm abladest. Denn er sagt, ich habe deine Schmerzen getragen. Aber gib sie mir. Gib sie mir. Und ich will dir dafür meine Freude geben. Und dann betet mit mir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, dass du eine Berufung für mein Leben hast. Ich danke dir, dass du mich verändern möchtest in den Charakter deines Sohnes. Und das ist auch mein Ziel. Und Herr, für dich ist nichts unmöglich. Und du hast gesagt, es ist vollbracht. Und ich will in dieses Es ist vollbracht hineinwachsen. Damit ich erkenne, dass ich eine neue Schöpfung in Christus bin. Und das Alte vergangen ist. Danke, Herr Jesus, dass dieses Wort für mich gilt. Dass Jesus mich mit dir versöhnt hat. Und mir die Sünden nicht mehr anrechnet. Aber ich muss sie loslassen. Und ich werde sie loslassen. Und ich werde sie verraten. Ich werde sie ans Licht bringen. Damit sie mich nicht mehr verraten. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, mach mich schwanger mit deiner Berufung, mit deinen Plänen. Ich bin bereit, diese Schwangerschaft anzunehmen und durchzugehen. Auch wenn ich dann gelegentlich am Morgen etwas mich übel fühle. Und ich spüre, wie Veränderung auf allen Ebenen kommt. Ich gebe mich dir ganz hin. Ich gebe dir mein Herz bedingungslos. Ohne Wenn und Aber.